Heute wird's persönlich, echt und tief. Ihr habt mich immer mal wieder gefragt, warum hatte ich eigentlich die Bulimie? Und wie kam es dazu, dass ich genau diesen Weg gegangen bin und keinen anderen? Und wie habe ich es geschafft, mich davon zu lösen? Und das ist so eine Frage, die sich gar nicht so einfach beantworten lässt, weil ich glaube, dass es ganz, ganz viele verschiedene Ebenen und Perspektiven gibt, um da drauf zu schauen. Und je nachdem, in welcher Phase seines Lebens man sich befindet, passt auch eher die eine oder die andere. Aber letztendlich hilft uns alles dazu, die Puzzleteile zusammenzubringen und das ganze Bild zu sehen. Oder in meiner Sprache gesagt, zu spüren. In dieser Folge nehme ich dich mit auf meine Reise. Ich erzähle dir einfach mal, wie das für mich war. Von den Tiefpunkten bis zu den Momenten, wo ich langsam verstanden habe, worum es eigentlich geht. Und vielleicht erkennst du dich in manchen Teilen wieder. Und auch wenn dein Thema vielleicht gar nicht die Bulimie ist, sondern etwas anderes. Also egal, ob emotionales Essen oder wenn du dich nicht wohlfühlst in deinem Körper oder ständig Selbstzweifel hast oder in emotional abhängigen Beziehungen bist. Ich glaube, dass vieles ähnliche Wurzeln hat. Und dann kommen natürlich nochmal bestimmte individuelle Besonderheiten dazu sozusagen, ne, die aus der Biografie stammen. Aber vielleicht geht dir durch das Hören meiner Geschichte auch so ein paar Sachen in deiner Geschichte auf. Also, lass uns mal gemeinsam hinschauen. Klar, und wenn man jetzt ganz oberflächlich drauf schaut, dann könnte man einfach sagen, okay, ich wollte einfach dünner sein. Ich habe irgendwie gedacht, wenn ich dünn bin, dann bin ich schön und begehrenswert und dann ist mein Leben super. Und ich habe eben versucht, nichts zu essen, habe es nicht durchgehalten, dann kam der Fressanfall. Danach die krasse Panik, das wieder gut machen zu müssen. Aber ehrlich gesagt, das war nicht der eigentliche Grund. Das ist, wenn wir oberflächlich drauf schauen. Und verschiedene psychologische Schulen geben verschiedene Zusammenhänge an oder Ursachen, warum es zu einer Bulimie kommt. Die Psychoanalyse zum Beispiel, die hat eine Theorie, in dem die sagen, dass das Essen sozusagen symbolisch für die Mutter steht. Und die Mutter wird vom Kind oder vom heranwachsenden Mädchen als zu überfordernd erlebt. Aber das Kind traut sich in dem Moment oder das Mädchen traut sich in dem Moment noch nicht, sich von der Mutter abzugrenzen. Also, es gibt die Theorie, dass das Essen irgendwie der Versuch ist, die Mutter emotional zu integrieren. Und das Erbrechen des Essens ist dann sowas wie eine Abgrenzung von der Mutter wieder. Das passiert in Familien, wo die Mutter emotional überfordernd ist und das Kind eigentlich Abgrenzung braucht, aber sich das nicht traut, weil es Angst vor den Konsequenzen hat. Also Angst vor Liebesentzug, Angst vor Bestrafung, Angst vor was auch immer das sein könnte. Und all das passiert unbewusst. Und damit das Kind diesen Konflikt nicht eingehen muss und nicht praktisch die Wucht des Ärgers beispielsweise von der Mutter abkriegt oder das schlechte Gewissen oder sonstiges, findet das Kind oder die Jugendliche die Lösung, indem sie isst, sich die Mutter einverleibt und danach wieder erbricht, sich von der Mutter abgrenzt. Diese Lösung ist natürlich nur eine oberflächliche, aber eine, die erstmal am sichersten wirkt und natürlich im System direkt eine Entlastung bringt. Und was dann damit noch zusammenhängt, ist, dass sich eine Pseudoautonomie entwickelt in dem Mädchen. Eine Pseudoautonomie bedeutet, dass es nach außen hin stark wirkt und den Eltern sozusagen das Gefühl gibt, mir geht's gut, ich bekomme alles alleine hin, aber innerlich unsicher ist und eigentlich ständig in einer emotionalen Überforderung lebt. Und diese emotionale Überforderung, das sind ja dann wieder Gefühle, Angst, Unsicherheit, Scham. Und die dann auch wieder übers Essen irgendwie versucht, unter Kontrolle zu bekommen, bedeutet, sie dann nicht mehr zu spüren. Weil wenn man isst, spürt man erstmal diese Glücksgefühle vom Essen. Und wenn man so viel isst, wie es eine Bulimikerin macht, dann spürt man hinterher nur die Schmerzen im Magen, weil der so voll ist, dass man eigentlich gar nicht mehr anders kann, als zu brechen. Okay, also haben wir jetzt zwei Zusammenhänge schon hier angeschaut. Das eine ist diese emotional überfordernde Mutter und der Versuch, sich von ihr abzugrenzen, ohne wirklich einen Konflikt mit ihr einzugehen, als Schutz. Das muss man ganz klar verstehen. Das ist ein Schutzmechanismus von dem Mädchen. Und das passiert unterbewusst. Und das Zweite, was wir jetzt schon gesehen haben, ist, dass eine Pseudoautonomie da ist. Das ist ganz, ganz häufig nicht nur bei Bulimie, sondern auch bei anderen Essstörungen, dass sozusagen nach vorne hin das Mädchen, das Kind, den Eltern das Gefühl gibt, es ist alles klar, ich fühle mich gut, ich brauche nichts, aber innen drin eigentlich noch Unterstützung brauchen würde. Aber das mit sich selber ausmacht und dann diese Gefühle irgendwie mit dem Essen versucht zu beruhigen. Okay. Und jetzt drehen wir nochmal eine Schleife weiter. Und für mich war das alles damals vor allem die Sehnsucht nach Liebe. Ich hatte ständig das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Und in meinem Kopf habe ich mir das zurechtgelegt, ich werde nicht geliebt von meinen Eltern, weil ich nicht schön genug bin, bedeutete in meiner Welt, weil ich nicht schlank genug bin. Und ich hatte wirklich diese Fantasie in meinem Kopf, wenn ich nur dünn genug bin, dann werde ich geliebt. Und das hatte sich in mir so festgesetzt, weil, beziehungsweise ich bin dann auch, meine Eltern haben mich dann verglichen mit meiner Schwester und dass die eben schlanker ist und hier und da und auch die Familie hat uns verglichen. Und in meiner Wahrnehmung war meine Schwester immer die Schönere. Und dann habe ich Kommentare bekommen. Aber letztendlich kann ich von heute sagen, ich weiß gar nicht, ob das alles so war. Natürlich sind diese Sachen passiert, aber ich habe mir die in meinem Mädchenkopf auch so zurechtgelegt. Und dadurch, dass ich mit niemandem darüber gesprochen habe, wie ich mich fühle, weil, und das ist ein anderer Punkt, da werde ich dann gleich noch ein bisschen mehr drauf eingehen, weil ich mich so alleine gefühlt habe und ich nicht das Vertrauen hatte in meine Eltern oder in jemanden, mich da zu öffnen. Und ich habe mich so alleine gefühlt und ich habe diese ganzen Gedanken mit mir gehabt und habe die mit mir selber aber ausgemacht sozusagen. Und dann mit den Gedanken, beziehungsweise mit den Erfahrungen, die ich sozusagen von meiner Familie mitbekommen habe, mit den Gedanken, Erfahrungen, die ich natürlich auch in der Gesellschaft mache, die ich in Serien gesehen habe oder klar, auch wie ich in der Schule behandelt worden bin oder sonstiges, hat sich dann in mir dieses Konstrukt gebildet. Diese Idee, wenn ich nur, also ich werde nicht geliebt und wenn ich schlank wäre, würde ich geliebt sein. Ne? Was natürlich, klar, wenn man von Abstand drauf schaut, keinen Sinn macht. Aber in diesem Kopf des Mädchens, für mich hat das Sinn gemacht. Und natürlich sehen wir auch hier ganz deutlich, dass es ein Versuch ist, eine Kontrolle zu bewahren über eine Situation, in der der Selbstwert einfach komplett am Boden ist. Und Selbstwert ist ja dieses Gefühl, dass man wertvoll ist, dass man einen Platz in der Welt hat, dass man wichtig ist, dass man auch geliebt ist. Und wenn das so stark bedroht zu sein scheint, dann versucht man auf unterschiedliche Arten und Weisen irgendwie wieder eine Stabilität reinzubringen. Und für mich war es eben dieser Gedanke, wenn ich nur dünn bin, dann werde ich geliebt. Und dann kommen wir auch zu dem Thema Einsamkeit. Als Kind habe ich mich einfach oft alleine gefühlt. Und ich weiß, dass meine Mutter viel für uns da war. Und trotzdem habe ich immer den Eindruck gehabt, dass ich nicht wirklich wahrgenommen werde oder dass ich nicht wichtig bin. Und ich weiß ganz genau, dass ich mir immer jemanden gewünscht habe zum Sprechen. Und ich habe ein Kuscheltier gehabt, Wowie. Und manchmal bin ich alleine in die Kirche gegangen, obwohl meine Eltern gar nicht religiös waren. Die sind nie hingegangen, aber ich eben manchmal. Weil ich gehört habe, dass wenn man eine Kerze anzünden würde, dann könnte man sich was wünschen. Also bin ich gegangen, habe die Kerze angezündet und mir gewünscht, dass man Wowie sprechen kann, damit ich endlich mal jemanden habe, der auch für mich da ist oder der mich wirklich sieht. Und ich glaube, das war so eine tiefe, tiefe Sehnsucht von mir, einer der stärksten, dieses wirklich gesehen zu werden. Ich weiß auch noch genau, als ich dann wirklich diese Bulimie ausgeprägt hatte und gegessen und dann aufs Klo gerannt bin, um das Ganze wieder zu erbrechen. Ich habe das alles so heimlich gemacht, also wirklich perfekt, damit es niemand mitkriegt, weil ich mich natürlich so geschämt habe, dass ich das mache. Und gleichzeitig habe ich mir so sehr gewünscht, dass bitte, bitte, bitte jemand mal durchs Schlüsselloch schaut und mich beim Kotzen sieht. Und warum? Damit jemand sieht, wie sehr ich gerade leide. Damit jemand vielleicht sagt, hey Anna, meine Liebe, meine Kleine, was ist los mit dir? Erzähl mir von dir. Also, da war diese tiefe, tiefe Einsamkeit, die ich in mir gespürt habe, dieser tiefe Schmerz des Selbstwertverlustes oder der Idee, nicht wirklich geliebt zu sein und dann dieser Wunsch, irgendwie die Kontrolle zurückzugewinnen. Und das eben verknüpft, ne, mit dieser Idee, okay, und wenn ich dann dünn bin, dann habe ich die Kontrolle, dann werde ich geliebt. Und was das Ganze, diesen ganzen Prozess dann natürlich auch aufrecht erhält, ist die Scham, die man hat. Bulimie, so wie alle anderen Essstörungen, ist meiner Meinung nach eine Schamerkrankung. Alles passiert heimlich. Man redet nicht darüber, weil man sich so sehr schämt und denkt, boah, wenn die das wüssten, dann würden die mich direkt abstoßend finden. Und genau diese Heimlichkeit hält die Krankheit auch am Leben. Und ich habe gelernt, dass jedes Mal, wenn ich dann doch einen Schritt nach vorne gemacht habe und mich jemandem anvertraut habe, dass etwas in mir heilen konnte. Etwas, als wenn so ein großer Druck, eine große Anspannung ein bisschen mehr loslassen konnte. Und das ist auch das, was ich mit meinen Patienten erlebt habe in den psychosomatischen Kliniken. Ich habe ja insgesamt 6 Jahre in psychosomatischen Kliniken gearbeitet und ein Hauptteil meines Schwerpunktes oder mein Schwerpunkt war eben die Arbeit mit Menschen, die eine Essstörung haben. Und ich habe da auch ein Konzept zu entwickelt. Und da habe ich auch immer wieder erlebt, dass die Frauen und Mädels, wenn die sich öffnen, mit den Sachen, die sie auf gar keinen Fall erzählen möchten, und wenn sie das mir öffnen und wenn sie das auch einer Gruppe öffnen, deswegen ist auch die Gruppenarbeit so unglaublich wertvoll, weil es dieses soziale System abbildet, in der eine Scham nicht überleben kann, wenn die uns öffnen. Und wenn die sich dann öffnen in dieser Gruppe oder mir, dass das Tür ist, die aufgemacht wird, damit Heilung passiert. Und bei der Scham ist es so, wir nehmen der die Kraft. In dem Moment, wo wir drüber sprechen, hat die keine Kraft mehr über uns. Es ist so, als wenn wir in der Dunkelheit das Licht anknipsen. Und das Schöne ist, dass, wenn du dich erinnerst, bei mir war es ja auch diese ganz, ganz große Sehnsucht, endlich gesehen zu werden. Und ich weiß, dass das bei vielen von euch auch der Fall ist, dass ihr euch danach sehnt oder in manchen Momenten seht oder gesehnt habt, wirklich gesehen zu werden. Und gesehen werden können wir ja nur, wenn wir ins Licht treten. Das heißt, mit den Anteilen auch ins Licht treten, wo wir denken, oh, die mag ich vielleicht selber nicht an mir. Uff, da fühle ich mich selber irgendwie unsicher mit. Ich habe da Angst, nicht mehr als gut empfunden zu werden oder sonstiges. Wir können nur gesehen werden, wenn wir uns auch mit diesen Anteilen zeigen. Und da passiert Heilung zwischen dem Pendeln der Vergangenheit und der Fülle der Gegenwart. Und dann, um das Ganze hier so ein bisschen abzurunden, und es gibt bestimmt noch unglaublich viele Zusammenhänge und Hintergründe, die ich auch vielleicht auch noch mal in anderen Podcast-Episoden euch da mehr mitnehmen werde, ist, was ich auch wichtig finde, Bulimie ist ja, oder auch Essstörungen entwickeln sich ja auch gerade in der Zeit, wo man so vom Kind einfach zur Jugendlichen wird, ne? wo natürlich auch die Lust nach Sexualität so langsam beginnt, ohne dass wir vielleicht noch wissen, dass das wirklich Sexualität ist, was da gerade in uns passiert und hochkommt. Und ich glaube, dass, also das ist auch meine Erfahrung mit mir, aber auch mit den anderen Patientinnen und Klientinnen, dass eben diese Lust aufs Leben, also dass Essen auch so ein Ersatzding sein kann für die Lust aufs Leben, für all das, worauf wir eigentlich Lust haben, was wir eigentlich machen möchten, aber wo wir uns nicht trauen. Und das Essen scheint dann irgendwie die sicherere Möglichkeit zu sein. Und das kann in unterschiedlichen Bereichen sein, aber natürlich auch die Lust, Sexualität zu erleben beispielsweise. Aber anstelle dann wirklich sozusagen das zu tun oder wirklich zum Beispiel eine Beziehung einzugehen, so ne, erste Beziehungen zu knüpfen, sich lieber immer wieder in die Distanz zu retten oder in die Abgrenzung zu retten von der Beziehung und dann aber Essattacken zu haben oder Essbrechattacken zu haben. Weil man innerlich vielleicht denkt, wenn du jetzt mit dem Sex hast, bist du eine Schlampe oder weil man Angst vor wenn man Angst davor hat, von der Nähe erdrückt zu werden oder was auch immer dafür Gedanken sind, bewusst oder unbewusst. Letztendlich ist das Essen dann sozusagen die Kompensation von dieser Lust aufs Leben, von dieser Lust auf Lebendigkeit, auf das Prickeln, auf Sexualität, aber auch ganz, ganz viele andere Erfahrungen, die einfach mit dem Leben zu tun haben. Und deswegen ist ein Teil der Arbeit, des Coachings oder der Therapie auch immer, zu finden, was willst du denn wirklich? Wonach sehnt sich denn dein Herz wirklich? Weil es ist nicht das Essen, es ist etwas anderes. Und dann Stück für Stück zu schauen, okay, und wie wird das jetzt möglich, dass du dich traust, dass du einen Schritt in diese Richtung gehst, dass du dir das Leben holst, was du eigentlich willst, anstelle in der Warteposition zu verharren und zu essen und dich eigentlich nur schlecht zu fühlen. Und Bärbel Wadecki, die schreibt, Essen ist die Droge der Braven. Und ich finde, das passt einfach so gut, weil wir sozusagen, wenn wir essen, tun wir nur uns selber weh. Aber ansonsten sind wir nach außen hin das perfekte Mädchen oder die perfekte Frau. Ne, wahrscheinlich die meisten, die eine Bulimie haben, haben ja auch so eine mittlere Figur irgendwie. Ne, manche schlanker, manche normalgewichtig, aber meistens hält man ja sein Gewicht über die Bulimie irgendwo in so einem Mittelmaß. Ne, das heißt, nach außen würde keiner vermuten, dass man in irgendeiner Art und Weise ein Problem hat. Und dann hat man ja noch diese Pseudoautonomie. Das heißt, man ist ständig gut drauf und packt sein Leben an und so weiter. Und das sind ja auch alles Teile der Persönlichkeit, die ja auch stimmen, aber eben nicht nur. Es ist halt auch ein Stück weit eine Fassade nach außen und innen drin ist dieses zarte Mädchen, was eigentlich nur gehalten werden möchte. Und da kommt auch mein Konzept von Löwen und Mädchen ins Spiel, aber darüber erzähle ich dir in einer der nächsten Podcast-Episoden. Wir sind noch nicht am Ende, bleib dran, warum ich heute diesen Weg gehe. Also, auch da kann man wahrscheinlich wieder ganz, ganz viel zu erzählen, aber eines ist ganz, ganz klar. Ich weiß, dass Heilung nicht im Kopf beginnt, sondern dass es darum geht, im Körper zu spüren und dass es darum geht, in Beziehung zu gehen und das auch nicht nur gedacht, sondern gefühlt. Und weil ich erfahren habe, was es gebraucht hätte, was ich damals gebraucht hätte, um vielleicht schneller selbst zu heilen. Und das ist heute mein Geschenk für all die Frauen, für all die Menschen, die mit sich strugglen und die Rückverbindung zu sich selber möchten. Ich erinnere dich an dein Mädchen. Ich erinnere dich daran, wieder zu spüren. Und gemeinsam verbinden wir uns mit der Löwin. Mit der Löwin, die wir sind. Und wenn du dich angesprochen fühlst, wenn du mehr mit dir selbst arbeiten möchtest, mit der Beziehung zu dir und deinem Körper, dann abonniere den Podcast, hör rein, komm in meinen Instagram-Kanal, da gebe ich auch immer mal wieder Übungen, Anna Auer_Körperpsychotherapie und nimm mit mir in Kontakt auf für Online-Gruppen oder Einzelcoaching oder vielleicht auch mal ein Seminar auf Teneriffa, was gerade in der Planung steht. Schreib mir deine Fragen, schick mir einen Kommentar. Du darfst kraftvoll sein und zart zugleich. Beides gehört zu dir. Bis zum nächsten Mal, deine Anna. Boah, ist das lecker.